Vielleicht hast du dich manchmal gefragt, was ein Coaching zu einem wirklich qualitativ hochwertigen Coaching macht, wie du Menschen wirklich weiterhelfen kannst. Darüber, was hilft, um dein Coaching qualitativ hochwertiger zu machen und was vielleicht auch Mythen sind, darüber habe ich in meiner heutigen Podcast-Folge gesprochen. Lass uns starten.
Coach the Coach, der Podcast für alle Coaches und Berater. In diesem Podcast erfährst du Strategien und Methoden, um wirklich wirksame Coaching-Prozesse zu gestalten. Und hier ist dein Gastgeber Oliver Teufel.
Bei mir heute zu Gast im Podcast Melanie Planzer-Mörth. Melanie ist Mentalcoach, leitet als Lehrcoach eine Coaching-Ausbildung und ist außerdem ehemalige Leistungssportlerin. Herzlich willkommen, Melanie. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, lieber Oliver, für diese wunderschöne Ankündigung. Und ich freue mich, mit dir über unser Thema heute hier zu sprechen.
Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, so dieses Thema Qualität im Coaching ist ein Herzensthema von dir. Die Frage, worauf sollte ich als Coach achten? Wie kann ich die Qualität in meinem Coaching steigern? Und auch, was sind auch so Mythen, die so erzählt werden auf dem Coaching-Markt? Und deshalb frage ich dich mal so, wenn du so auf diese Coaching-Szene momentan guckst, gibt es da was dich so richtig ärgert, wenn du das siehst?
Ja, dieses Thema beschäftigt uns oder mich speziell sehr stark, weil die Qualität in den letzten Jahren am Markt extrem stark gesunken ist. Oder anders gesprochen, so viele Coaches dazugekommen sind und ganz viele dieser Coaches dazugekommen sind ohne fundierte Ausbildung, sondern wirklich mit dem Antrieb auf, da kann ich schnell Geld machen, ich brauche wenig Geld auszugeben. Also sind wir ehrlich, wir können rein theoretisch nur online arbeiten. Und ja, die Qualität in den Coachings ist da wirklich, wirklich stark auf der Strecke geblieben. Und das macht mich auf einer Seite sehr nachdenklich, manchmal auch wütend, weil wir arbeiten mit Menschen. Und da stelle ich mir diese Frage, wo bleibt denn die Ethik, wenn ich die Tipps, die ich eigentlich meiner besten Freundin geben kann, für viel Geld verkaufe, ohne zu wissen, was passiert wirklich im Gehirn und im Hintergrund des Menschen.
Genau, und das würde ich jetzt auch gar nicht nur den Coaches an sich vorwerfen, so ich stütze dir das so, sondern ich kriege jeden zweiten Tag irgendwelche Mails und Anfragen über Instagram von irgendwelchen Marketern, die dann sagen, ach ja, nach dem Motto, es reicht dir eine Wochenendausbildung, Coaching und du kannst fünfstellig verdienen. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ein Mythos,
ja.
Oder?
Also das definitiv, den Mythos würde ich unterschreiben. Ich sehe ganz, ganz viele Coaches in meiner Umgebung, die mir erzählen von, ich habe mich jetzt platziert oder neu positioniert in der Nische selbstständige Frauen, die in ihre absolute Performance kommen wollen. Und ich höre schon an der Positionierung, okay, sie oder er war Teil in einem Mentoring, wo es um dieses hochpreisige Verkaufen geht. Und da glaube ich aber schon, dass der Markt langsam aufwacht, weil mittlerweile jeder in derselben Nische platziert ist oder positioniert ist und hochpreisig verkaufen jeder gelernt hat. Und deshalb merke ich da schon, dass die Menschen kritischer werden. Sie lassen sich da nicht mehr so leicht hinters Licht führen, sondern sie werden kritisch und hinterfragen.
Genau. Und ich glaube, wenn ich nachhaltig auf dem Markt als Coach arbeiten will, dann führt an Qualität kein Weg dran vorbei, weil eins der stärksten, Marketinginstrumente sind ja Empfehlungen, ist Ruf und so weiter. Und deshalb sind wir uns, glaube ich, auch einig, man sollte darauf setzen, qualitativ hochwertiges Coaching anzubieten, im eigenen Interesse, aber natürlich aus einem ethischen Impuls heraus. Auch das hast du ja gerade schon gesagt. Dann lass uns jetzt mal nochmal einen Schritt weitergehen. Was würdest du denn sagen? Oder ich habe vorhin gesagt, du leitest in der Schweiz eine Coaching-Ausbildung für Mentalcoaches. Und was ist dir denn da wichtig in der Ausbildung? Also was würdest du sagen, woran hängt die Qualität?
Ja, also grundsätzlich beschreibe ich Qualität als nachhaltiges, fundiertes Wissen im menschlichen System. Das bedeutet, wie funktioniert denn unser Denken? Wie werden unsere Hormone produziert? Wie ist unser Gehirn aufgebaut? Welche psychologischen Grundrichtungen trägt jeder von uns in sich. Das ist für mich, wenn Menschen in dem Bereich wirklich Wissen haben und das am Menschen anwenden können und Transfer bilden können, dann bedeutet das für mich schon eine hohe Qualität. Bei uns in der Ausbildung, wir arbeiten mit 4 Pfeilern. Wir arbeiten am Gehirn, wir arbeiten an der Psychologie, wir arbeiten mit mentalen Tools. Und das, was bei uns aktuell noch der USP am Markt ist, ist, wir arbeiten über eine Blutbildanalyse. Das bedeutet, wir arbeiten mit der ganzheitlichen Gesundheit, wo wir wirklich sehen können, was ist beim Menschen aus der Bahn, was fehlt, was darf aufgefüllt werden, wie viel Stress ist vorhanden und wie kann sich das verändern, eben durch ganzheitliche mentale Begleitung.
Mhm. Also ich verstehe dich jetzt so, dass du sagst sozusagen für ein wirklich qualitativ hochwertiges Coaching, und da würde ich ja auch mitgehen, ist es wichtig, fundierte Kenntnisse zu haben über das, was mache ich da eigentlich, und Erfahrungen zu haben und auch zu wissen, was tue ich, und ein strukturiertes Vorgehen zu haben, auf das ich mich verlassen kann. Das ist bei euch dann in der Schule, aus der du kommst, so dieses auch körperliche Prozesse mit einzubeziehen und analysieren.
Genau.
Das kann in der anderen Schule auch was anderes sein, aber wichtig ist, dass es fundiert ist und dass ich nicht nur mal eben mir irgendetwas so überlege, sondern weiß, was ich tue. So. Und dass dafür auch eine umfassende Ausbildung notwendig ist.
Mhm. Und auch dieses Thema der Supervision, oder? Ich finde speziell, wir Coaches sollten immer wieder in Fachsupervision gehen, um Fälle, um unsere eigene Arbeit mit anderen Fachpersonen zu supervidieren und auch unseren Blickwinkel wieder anzureichern. Ich finde, auch das gehört für mich zur Qualität dazu, dass da wirklich diese Weiterentwicklung passieren kann.
Ein Kollege von mir, der sagt immer, also ein Weiterbildungskollege, der mit mir zusammen Kurse gibt, der sagt immer, Selbsterfahrung lässt sich in so einer Ausbildung nicht ganz vermeiden, so. Und das ist eben auch total wichtig, ne? Also nicht nur, dass ich etwas weiß über den anderen, sondern auch etwas weiß über mich. So, an welchen Stellen werde ich ungeduldig zum Beispiel, an welchen Stellen werde ich ärgerlich oder wo komme ich zu stark ins Helfen wollen rein, so als Coach. Also da
ganz genau
ein Sensorium zu entwickeln für sich selber, so. Vielleicht erzählst du uns mal so in deiner Coaching-Ausbildung, wie geht ihr da vor? Also wie geschieht so diese, sag ich mal, über das Wissen hinaus die Persönlichkeitsbildung eines Coaches? Oder welche Tipps könntest du auch aus deiner Erfahrung da geben?
Ja, also bei uns ist das so aufgebaut, dass wir Punkt A, das Wissen transportieren, Punkt B, in der Ausbildung geübt wird. Also das bedeutet wirklich in 2er-Sequenzen, jeder geht in die Ich-Wahrnehmung und geht da in die eigene Transformation. Und dann Punkt C, das, was erlernt wurde mit einem, wir nennen das bei uns gerne Übungs- oder Trainingskunden, das dann wirklich mit einem Kundenfall durchspielt, durchübt und das dann supervidiert wird. Und so können wir halt den Gap zwischen Theorie und Praxis sehr gut schließen, weil wir eben nicht bei der Theorie enden, sondern auch die Praxisbegleitung Teil unserer Ausbildung ist. Jetzt musst du mir die Frage von den Tipps nochmal wiederholen.
Also bei uns hören ja jetzt wahrscheinlich auch Leute zu, die ihre Coaching-Ausbildung absolviert haben schon, und die sagen, ja, war gut, genauso wie du es beschrieben hast jetzt, Melanie. Andere, die sagen, es war vielleicht anders. Und wenn die jetzt so an einem Punkt stehen, wo sie sagen, ich habe jetzt eine Coaching-Weiterbildung, aber möchte meine Qualität weiterentwickeln oder möchte was zum Thema Qualitätssicherung machen, so, was würdest du denn sagen? Was sind so Tipps, worauf könnten diese Menschen achten oder was könnten sie angehen?
Ja, also mir kommen da auf die Schnelle 2 Punkte in den Sinn. Punkt 1, lass dir Feedback geben, auch gerne mal von deinem Kunden. Lieber Kunde, was hast du das Gefühl? Wo stehst du heute? Wo bist du damals gestanden? Und wie hast du mich als Coach erlebt? Also wirklich vom Kunden selbst Feedback. Und dann, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Thema der Supervision. Hol dir einen Lehrcoach oder einen, vielleicht auch nur einen Kollegen mit ins Boot und erzähl ihm von deiner Arbeit und lass ihn dir Feedback geben, weil auch das hilft dir extrem stark weiter, dich in deiner Qualität weiterzuentwickeln. Mhm.
Genau, das finde ich auch. Also das ist das, was ich auch immer mal wieder sage, so, oder gründe eine Intervisionsgruppe, wo ihr euch eure Fälle erzählt gegenseitig und guckt, wie würde einfach jemand anders diese Situation oder mit diesem Fall umgehen.
Genau.
Ne? Oder eben, wie du es gesagt hast, auch sich direkt von dem vom Kunden Feedback geben zu lassen, was, ja, wie er das erlebt hat, so. Gar nicht in dem Sinne von, ich mache daran fest, ob ich jetzt gut oder
Nein.
schlecht war, sondern einfach, um so ein bisschen das Repertoire zu erweitern, was ich habe und noch eine andere Meinung
genau.
zu bekommen. So.
Genau, ja.
Gibt's denn in deiner Weiterbildung mit den Coaches, mit denen du arbeitest, so typische Fehler, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder wo du sagst, das sind Punkte, ja, die machen viele ja falsch in Anführungszeichen oder da ist viel Potenzial.
Also Punkt 1 grenzt an zu dem, was wir gesprochen haben, dass sie eben genau das nicht machen, nicht in Supervision gehen, nicht um Feedback fragen. Das ist ganz sicher sehr oft der Fall. Punkt 2, dass ganz viele Menschen vergessen, bewusst in ihre Coaching-Rolle zu gehen und dann sehr viel von ihren eigenen Erfahrungen auf den Kunden münzen. Und das, ja, das, da darf definitiv Entwicklung passieren, dass da fachmännisch und aufgrund von Wissen weitergeholfen oder begleitet wird und nicht anhand von, hey, das war meine Erfahrung, das muss bei dir genauso funktionieren, sondern dass es da wirklich eine Melanie und eine berufliche Melanie oder den Coach gibt. Und das muss per se nicht die ein und dieselbe Person sein, sondern da geht es wirklich darum, für den Kunden zu entscheiden und nicht aus dem Blickwinkel, das war bei mir das Goldige, das wird jetzt bei dir auch das Goldige sein.
Hm.
Ja, da erlebe ich bei uns in der Ausbildung das größte Entwicklungspotenzial bei den Menschen. Weil dieses Menschen weiterhelfen, haben wir ja alle in unserem Alltag. Aber das Coachen und diese Nachbarschaftshilfe, das darf sich sehr stark unterscheiden.
Ja. Das ist so im systemischen Coaching, aus dem ich ja komme, reden wir da von der Neutralität des Coaches, der
ja.
eben neutral ist gegenüber den Personen, aber auch den Themen und den Lösungsmöglichkeiten,
genau.
die es gibt. So. Und das ist, würde ich jetzt von mir sagen und das, was ich beobachte, auch eine der schwierigsten Teile, nicht zu
ja.
sehr ja, sein eigenes reinzubringen oder an bestimmten Stellen auch nicht zu schnell aufs Gaspedal zu treten und eine bestimmte Lösung anzustreben.
Ja.
So. Sondern da sich geduldig zurückhalten. So.
Ja, ja. Und auch eben dem Kunden sein Entwicklungspotenzial offen zu lassen. Oder oft, das sehe ich auch bei mir ganz oft, dass speziell bei Menschen, die sich selbst noch nicht viel zutrauen, dass ich mehr in ihnen sehe, als sie selbst jetzt aktuell in sich sehen. Und dass ich dann da wirklich behutsam vorgehe und sie selbst ihre Entwicklungsschritte machen lassen und dann nicht vorgebe, hey, let's go. Ja, das auch das kann eine Herausforderung für uns Coaches sein.
Hm. Genau. Und dass die Dinge, die für uns selber mal geholfen haben, nicht unbedingt für den anderen gelten. So. Es gibt ja Coaches, die arbeiten damit und sagen so, ich bin diesen Weg gegangen und deshalb kannst du ihn auch gehen. Das ist aus einer professionellen Sicht schwierig, würdest du mir. Du lass jetzt, wir sehen uns jetzt hier, ihr
ja.
seht das nicht im Podcast, aber
ja.
das sind, glaube ich, so typische Dinge, die wir aus so einer etwas fundierteren Sicht, wie ich sagen würde, ablehnen würden und sagen, genau darum geht es eben nicht.
Ja, ich glaube sogar, dass das ein sehr großes Problem ist, oder? Weil wenn ich nur ein bisschen meine eigenen Erfahrungen mit reinbringe, wo ist dann eben diese Grenze, wo du gesagt hast, zur Neutralität?
Mhm.
Weil sobald ich in meiner eigenen Geschichte bin und mir denke, ja, das hat bei mir doch so funktioniert, also klappt es bei dir auch so, bin ich weit weg von dieser neutralen Haltung als Coach.
Genau, du hast mir ja erzählt, du warst früher Leistungssportlerin und hast da auch Coachings in Anspruch genommen. So, vielleicht erzählst du uns so ein bisschen über diesen Weg, wie du selber als Klientin Coaches erlebt hast und wie du dann diesen Weg weitergegangen bist, auch auf die andere Seite und was da vielleicht auch eine Herausforderung war bei diesem Perspektivenwechsel.
Also ja, ich hatte in meiner Zeit als Leistungssportlerin sehr viele verschiedene Mentalcoaches. Das war so ungefähr vor, lassen wir es mal bei 20 Jahren sein. Und damals gab es noch nicht so viele Coaches, es gab auch noch nicht so viele verschiedene Fachrichtungen in Ausbildungen. Das heißt, ich habe halt mit den Coaches gearbeitet, die in meinem Umfeld da waren. Ich glaube, die erste Coachin hat damals auch noch meine Mama für mich ausgesucht. Und dann habe ich schon mal gemerkt, okay, ich kann nicht mit allen Themen. Also wenn es dann hieß, schließ die Augen und stell dir einfach mal das vor, weil das wird wirken, dann war der Zweifel in mir so groß, dass überhaupt nichts funktioniert hat und ich halt alles hinterfragt habe. Das hat sich so durch meine Karriere gezogen. Also ich habe das nicht einfach umgesetzt, sondern alles ständig hinterfragt, was die mit mir machen wollten. Und das war auch mein größter Antrieb dann für die Selbstständigkeit. Dieses Wissen für mich zu holen. Ich bin dann damals den Weg über ein Studium gegangen im Bereich Psychologie, Gehirnforschung, akademisches Coaching. Und da habe ich mir dann diese Fragen beantworten können. Warum funktioniert was? Also das bedeutet, ich brauche dieses Wissen im Hintergrund, damit ich für mich selbst in die Anwendung gehen kann. Ja, das war tatsächlich so der Weg für mich in diese Selbstständigkeit am Mentalcoaching-Markt.
Und gibt es da so ein etwas, was für dich ein großer Stolperstein war, so auf dem Weg, wo du jetzt sagst, wenn ich heute jetzt auf mich von vor 10 Jahren als Coach gucke oder vor 5 Jahren, das war vielleicht nicht so toll oder da habe ich mich ein ganzes Stück weiterentwickelt, da bin ich selbst vielleicht auch so einem Mythos aufgesessen oder so?
Also wo ich losgelegt habe nach meinem Studium, hatte ich das Gefühl so, ich weiß die Welt. Das, was ich weiß, ist das Nonplusultra-Wissen. Und so habe ich auch begonnen, in voller Überzeugung. Das hat zum einen dazu geführt, dass es funktioniert hat, aber zum anderen natürlich auch, dass ich schon ein bisschen betriebsblind gestartet habe, weil ich habe sicher 4-5 Jahre gearbeitet, ohne mir neues Wissen dazu zu holen. Und diese Erkenntnis von, okay, wenn du ich nenne es mal guter Coach oder wenn du fachlich gut sein willst, dann darfst du da dauerhaft dich weiterbilden und dann bist du nicht irgendwann fertig, sondern dann musst du neue Bereiche dazu erschließen. Das war schon ein riesiger Stolperstein für mich. Ja, definitiv. Mhm.
Ja. Ja, das gibt, da habe ich, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, so die verschiedenen Entwicklungsstufen eines Coaches, so dass man sich, ich glaube, diese Folge heißt der schlechteste Coach der Welt. Jetzt eine, der könnt ihr mal reinhören. Das ist so diese Tendenz zur Hybris als Coach und denken, so jetzt heile ich alle innerhalb kürzester Zeit. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch dann Phasen, in denen man denkt, oh Gott, ich kriege überhaupt nichts hin oder dass die Qualität des Coachings auch nicht schlecht gewesen sein muss, nur weil die Kundin am Ende rausgeht und noch keine Lösung hat oder sowas, ne? Sondern dass Prozesse auch weiterwirken können oder sowas. Ne?
Ja.
Gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, da muss man vorsichtig sein? Also da ist so, das ist etwas, wo ich mich als Coach nicht zu weit vorwagen sollte oder wo ich, wo so die Stoppschilder sind, wo ich nicht reingehen sollte. Gibt es da in deiner Ausbildung was du den Leuten beibringst oder?
Also wir setzen sehr klare Grenzen zu diesem Thema von ich bin gerade in einem Burnout oder ich bin gerade in einer Depression, weil wir arbeiten ressourcenorientiert und wenn wir in solch schwierigen psychischen Phasen sind, dann fehlt dieser Zugang situativ zu diesen Ressourcen. Das bedeutet also, die Person kann das Coaching dann nicht umsetzen. Da sagen wir definitiv hands off. Was wir da machen können, ist mit einer Blutbildanalyse mal schauen, was fehlt denn, wo könnte trotzdem unterstützt werden, abgesehen von den mentalen Tools. Aber da grenzen wir sehr klar ab, dass wir Menschen, die in den Phasen sind, wirklich, in andere fachmännische Hände geben.
Mhm. Okay. Mentalcoaching ist so der Obertitel deiner Ausbildungsstätte und es geht stark um Leistungssteigerung bei euch, ne? So, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, es geht um Ressourcen und Potenzialentfaltung.
Okay. Genau. Ja. Und das ist dann eben auch eine Frage der einzelnen Richtung. Worauf setze ich meinen Schwerpunkt? Ne? Ja. Es mag andere geben, die eher so Krisencoaching anbieten. Für die wäre vielleicht so etwas dann auch durchaus noch machbar oder handelbar, wenn ich die Erfahrung und die, die Ausbildung dazu habe, dann für mich ist immer so etwas, ich muss mir selber zutrauen oder ich muss, muss mich selber prüfen, bin ich der Richtige, habe ich das Gefühl, ich kann hier noch weiterhelfen. So, ne? Und je nach Ausbildung und Hintergrund sind da unterschiedliche Dinge möglich.
Genau.
Melanie, jetzt haben wir schon eine ganze Weile geredet. Wir neigen uns schon so ein bisschen dem Ende unseres Podcastes. Ich wollte dich noch fragen, jetzt so, wenn du Coaches so am Beginn ihrer Coaching-Karriere, da hören uns vielleicht einige zu, die gerade ihre Ausbildung machen oder am Anfang ihrer Coaching-Karriere stehen. Hast du denn noch irgendwie einen Tipp, worauf sollte man achten, wenn man so am Anfang ist?
Ja. Also positioniere dich nicht in der Zielgruppe, die am meisten Geld bringt, sondern positioniere dich in der Zielgruppe, wo du weißt, da kann ich weiterhelfen, weil ich das Thema und das Wissen kenne und habe. Lass dir Zeit, also geh mal Step by Step los und sammle Erfahrung, die du dann, die dich dann zu dem Experten in dem Bereich macht. Und mach nicht den Fehler, das Gefühl zu haben, ich bin jetzt ausgebildet und that's it, sondern hol dir Wissen dazu. Bleib up to date bei diesen ganzen Gehirnthemen, bei dem, was auf dem, ja, was in der Entwicklung gerade passiert. Bleib da up to date. Das würde ich neuen Coaches empfehlen.
Ja, vielen Dank. Wenn man dich jetzt finden will, dann tut man das über deine Webseite. Die stellen wir auch in die Shownotes. Ja. Da kann man gucken. Du bietest eben diese Ausbildung an, aber auch Coachings und kann da einfach nochmal ein bisschen recherchieren, was du so machst. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für dieses Gespräch und allen, die zuhören, wünsche ich viel Erfolg beim Umsetzen der gewonnenen Erkenntnisse. Tschüss.
Das war Coach the Coach, der Podcast für alle Coaches und Berater. Kennst du schon die Webseite oliverteufel.de? Da findest du weitere Tipps und Informationen rund ums Coaching. Schau doch mal vorbei.